Laudetur Jesus Christus. Hier ist Radio Vatikan mit dem Weltkirchenmagazin.
Im christlich geprägten Libanon dreht sich die Gewaltspirale weiter. Die russisch-orthodoxe Kirche feiert eine Wiedervereinigung. Und in Mali unterstützen Muslime die katholische Minderheit. Aus dem Studio von Radio Vatikan in Rom begrüßt Sie Mario Galgano ganz herzlich. Diese und weitere Themen aus der Weltkirche hören Sie gleich nach den Nachrichten. Heute mit Gudrun Seiler.
Papst Benedikt XVI. Hat das Volk in Osttimor zur Ruhe aufgerufen. Gegenüber dem neuen Botschafter des jungen, mehrheitlich katholischen Staates warnte der Papst vor einem Rückfall in Chaos und Morden. Die Bürger hätten ein Recht auf Sicherheit im täglichen Leben und die legitimen Institutionen des Staates müssen wieder vertrauenswürdig werden. Erst am Sonntag war es nach der Amtseinführung des neuen Präsidenten José Ramos Horta in Dili zu Straßenschlachten gekommen. Der Erzbischof von Buenos Aires, Kardinal Jorge Maria Bergoglio, hat die Auswirkungen der Globalisierung auf die armen Länder scharf kritisiert. Globalisierung wirke oft wie eine wirtschaftliche und soziale Ideologie, meinte der Jesuitenkardinal jetzt auf der 5. Generalversammlung lateinamerikanischer Bischöfe im brasilianischen Aparecida. Viele Menschen fänden sich nicht mehr ganz unten im System, sondern schlichtweg außerhalb des Systems wieder. Eindringlich rief der argentinische Kardinal nach einer besseren Ausbildung christlicher Laien, damit sie wirklich einen kompetenten Beitrag zum Aufbau der Gesellschaft leisten können. In der Volksrepublik China soll ein prominenter Priester der sogenannten Untergrundkirche aus Gesundheitsgründen vorzeitig aus der Haft entlassen worden sein. Der 43-jährige Zhao Zumin, Generalvikar der Diözese Wenzhou, sei wegen Krankheit einen Monat früher als vorgesehen auf freien Fuß gesetzt worden, meldet die Nachrichtenagentur Asia News. Die Erkrankung, fast völlige Taubheit auf einem Ohr, soll er sich in der Haft zugezogen haben. Mehr als 1000 Kambodschaner haben auf den sogenannten Killing Fields vor Phnom Penh einen raschen Beginn des Tribunals gegen ehemalige Funktionäre der Roten Khmer gefordert. Auch buddhistische Mönche beteiligten sich an der Kundgebung. Der Beginn des im Juli letzten Jahres in Phnom Penh vereidigten Gerichtshofs aus internationalen und kambodschanischen Richtern hat sich durch interne Streitigkeiten und Blockadeversuche immer wieder verzögert. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International verfolgt eine neue Politik beim Thema Abtreibung. Nach einem Beschluss des Internationalen Exekutivkomitees will die Menschenrechtsorganisation künftig weltweit dafür eintreten, dass Abtreibungen von jeder Strafe freigestellt werden, sagte ein Sprecher der deutschen AI-Sektion. Außerdem sollten Schwangere nach Vergewaltigung, Inzest und bei Lebensgefahr ein Recht auf Abtreibung haben.
Das waren die Nachrichten. Rund 400.000 palästinensische Flüchtlinge leben in 12 Lagern im Libanon, wo Armut und Gewalt herrschen. Seit Jahren bemühen sich die UNO und die karitativen Organisationen um eine Verbesserung der Lebensbedingungen in den überfüllten Lagern. Bei einem Zuwachs von etwa 10.000 Menschen in den letzten 4 Jahren blieben viele Programme jedoch Makulatur. Hinzu kommt noch, dass sich die Gewaltspirale in den letzten Tagen weiter gedreht hat. Silke Schmidt kennt die Hintergründe.
Im Libanon haben sich Kämpfer der Organisation Fatah al-Islam und Regierungssoldaten die schwersten Gefechte seit Jahren geliefert. Bis in die Nacht kam es in Tripoli und dem benachbarten palästinensischen Flüchtlingslager Nahr al-Bared stundenlang zu heftigen Schusswechseln. Mindestens 50 Menschen kamen ums Leben, zahlreiche Zivilisten und Soldaten wurden verletzt. Die Organisation Fatah al-Islam, die der Terrororganisation Al-Qaida nahestehen soll, steht unter Verdacht, im Februar nahe Beirut in einer christlichen Gegend für ein Bombenattentat verantwortlich zu sein. Auch wurde eine 63-jährige Frau in einem christlichen Viertel in Beirut durch die Explosion einer Autobombe getötet. Wir haben den maronitischen Bischof von Biblos, Beachea Rey, vor Ort erreichen können. Er warnt vor falschen Schlüssen.
Es ist wichtig, dass alle islamischen Instanzen des Libanon, sowohl religiöse als auch zivile, die Aktion der Fatah al-Islam öffentlich verurteilt haben. Alle haben sich zugunsten der libanesischen Regierung ausgesprochen und sich positiv gegenüber dem libanesischen Militär geäußert. Leider wird Fatah al-Islam von manchen Ländern manipuliert. Länder, die die Stabilität im Libanon verhindern möchten und sich gegen ein Strafgericht mit internationalen Richtlinien wenden.
So traurig es klingt, so der Bischof, aber im Libanon sei gerade jetzt eine nationale Einheit zu spüren.
Ja, sowohl von Seiten der westlichen Gemeinschaft als auch von der arabisch-islamischen und palästinensischen Seite. Alle haben gemeinsam diese Verbrechen angeklagt und erklärt, dass Fatah al-Islam nichts mit ihnen zu tun hat. Nicht mit den Palästinensern, nicht mit dem Islam. Und dass man den Blick auf die Länder richten muss, die diese Gruppe manipulieren.
An Christi Himmelfahrt, also am vergangenen Donnerstag, fand in Russland ein großes Fest statt. Für die russisch-orthodoxe Kirche und für die russisch-orthodoxe Auslandskirche war nämlich der Tag der Wiedervereinigung. Silke Schmidt berichtet.
Ein historisches Ereignis in Moskau. Es war eine symbolische Unterzeichnung des Aktes Überkanonische Gemeinschaft in der Erlöserkathedrale am Roten Platz. Der Patriarch von Moskau und ganz Russland, Alexei II. Und Metropolit Lavrov von der russisch-orthodoxen Auslandskirche von Ostamerika und New York zogen bei Glockengeläut in die Kathedrale ein. Die kirchliche Spaltung und die seit der Revolution und dem Bürgerkrieg vererbte Konfrontation in der Gesellschaft wird überwunden, die Kirche gefestigt, sagte der Patriarch bei seiner Ansprache. Auch der katholische Erzbischof von Moskau, Tadeusz Kontrusewicz, freut sich über die neue Einheit der orthodoxen Brüder.
Dieser Moment ist sehr, sehr wichtig, denn jede Wiederversöhnung ist der Wunsch Jesu. Er fordert uns auf zur Einigung. Zum Zweiten, ich bin mir sicher, dass die Stimme der orthodoxen Kirche, die die christlichen Wurzeln verteidigt, nach diesem Akt stärker sein wird. Außerdem ist die Wiederversöhnung wichtig für die orthodoxe Kirche Russlands. Viele Russen leben im Ausland. Auch sie brauchen pastorale Seelsorge. In diesem Fall kann dem Bedürfnis der Gläubigen einfacher begegnet werden. Ich als Katholik bin sehr zufrieden und ich wünsche der russisch-orthodoxen Kirche, dass sie stark ist bei der Verkündigung des Evangeliums und auch bei der Verteidigung der christlichen Werte.
Die russisch-orthodoxe Auslandskirche spaltete sich in den 20er Jahren von der Heimatkirche ab, als ein Teil der Geistlichen gemeinsam mit anderen Emigranten Russland verließ. Heute zählt die russisch-orthodoxe Auslandskirche 13 Erzbischöfe, etwa 320 Gemeinden und mehr als 20 Klöster in verschiedenen Teilen der Welt.
Wir kommen nach Mexiko. Dort wurden Anfang des Monats drei Menschenrechtsaktivisten zu 67 Jahren Haft verurteilt. Kirchenvertreter sehen darin ein weiteres Anzeichen, dass Aktivisten eingeschüchtert und die Sozialbewegungen geschwächt werden sollen. Unsere Korrespondentin Brigitte Schmidt weiß mehr.
San Salvador Atenco ist ein kleiner Vorort im Westen der Millionenstadt Mexiko. Dort sollte vor 6 Jahren ein internationaler Flughafen entstehen, ein Monument für Fortschritt und Entwicklung. Doch die Bürger wehrten sich vor allem gegen Enteignungen und Bodenspekulation. Die Demonstrationen hatten Erfolg, der Plan wurde gestoppt. Seither gilt die Bewegung von Atenco als Aushängeschild für Boden- und Menschenrechte. Dass jetzt drei ihrer Führer zu diesen drastischen Strafen verurteilt wurden, wertet Jesuitenpater Luis Arturo Macias Medina von der mexikanischen Menschenrechtsorganisation Miguel Agustin Projures als klares Zeichen. Mexiko führt nicht nur einen Kampf gegen die Drogenhändler, sondern auch einen gegen die Sozialbewegungen.
Esta criminalización que va en distintos niveles. Primero, el uso de los...
Diese Kriminalisierung erfolgt auf drei Ebenen. Zum einen über die Medien. In Mexiko gibt es de facto ein Monopol der Fernsehanstalten Televisa und TV Azteca. Sie zeigen die Bürgerrechtler als gewalttätige Personen, als Verbrecher, die eine Bedrohung fürs Land darstellen. Zweitens setzt die Regierung in übertriebenem Maß Polizei gegen diese Bewegungen ein. Man will zeigen, dass die Sicherheitskräfte nötig sind, weil es sich um Verbrecher handelt. Das Vorgehen ist das gleiche wie gegen die Drogenmafia. Und schließlich will man die Bürgerbewegung spalten. Ihre Führer werden juristisch belangt, ins Gefängnis gesteckt. Mexiko verzeichnet immer mehr politische Gefangene.
Y ahora el uso de las instancias judiciales para retener a los líderes y generar presos políticos.
Verschiedene Menschenrechtsaktivisten behaupten, dass es in Mexiko zwischen 500 und 800 politische Gefangene gibt, schrieb kürzlich die führende Tageszeitung La Jornada. Ausschreitungen in Atenco und Oaxaca produzierten neue Häftlinge. Genaue Zahlen sind nicht erhältlich, weil es keine zentrale Institution zur Verteidigung der Menschenrechte gibt. Pater Macia fürchtet um den Fortbestand einer Vielzahl von kleineren und größeren Menschenrechtsorganisationen.
Der Regierung geht es darum, der Welt zu zeigen, dass alles in Ordnung ist, dass die einzige Sorge der Drogenhandel ist, und darum will sie den Klassenkampf eliminieren. Wir, die Menschenrechtsorganisationen, wir wollen, dass die internationale Staatengemeinschaft versteht, dass nicht alles ein Delikt ist, dass nicht alle Verbrecher sind.
Der Bischof von Saltillo, Raúl Vera López, gehört mit zu den vehementesten Kritikern der Militärgewalt. Mit dem Militäreinsatz gegen die Drogenhändler lehrt uns die Regierung, dass man mit Gewalt Probleme löst und nicht mit dem Gesetz. Statt gegen die Korruption innerhalb der Institutionen vorzugehen, wird vertuscht. Und jetzt geht man mit harter Hand gegen Menschenrechtler vor. Das alles lasse an den Beginn einer Diktatur denken, sagte der Kirchenmann kürzlich in einem Zeitungsinterview.
Tolerieren heißt dulden. Und so lautet die entscheidende Frage: Werden im islamischen Kulturkreis Christen geduldet? Diese Frage ist für die meisten Länder zwischen Marokko im Westen und Pakistan im Osten mit Ja zu beantworten. Das gilt auch für das westafrikanische Land Mali. Dort leben rund 12 Millionen Menschen. Der Islam ist mit 90% die verbreitetste Religion der Bevölkerung. Katholiken und Protestanten machen einen Anteil von nur 2% aus. Die Unterstützung muslimischer Länder ermöglicht ein bescheidenes Wirtschaftswachstum. Der Präsident der Bischofskonferenz von Mali und Bischof von Sain, Jean-Gabriel Diarra, war am Wochenende anlässlich des Adlimina-Besuchs bei Papst Benedikt. Bischof Diarra beschreibt den Alltag der Katholiken folgendermaßen:
Les événements de la vie nous donnent l'occasion de dialoguer, d'être ensemble, de nous apprécier, de nous estimer.
Die Ereignisse im Alltagsleben geben uns Anlass, den Dialog zu suchen und somit friedlich miteinander zu leben. Eheschließungen, Taufen oder Beerdigungen, in all diesen Lebensabschnitten sind die Muslime sehr offen für das Religiöse. Sie unterstützen alle, die sich fromm für die Religion einsetzen. Wir haben gelernt, uns gegenseitig anzuerkennen.
1490 begann im Zusammenhang mit der Gründung portugiesischer Handelsniederlassungen an den Küsten Afrikas die erste Missionsarbeit im Kongo-Gebiet. Heutzutage ist in den mehrheitlich muslimischen Ländern Afrikas die Evangelisierung schwierig.
Für mich persönlich ist das ein falsches Problem. Wenn ich ausgehend von Mali die Evangelisierung in Afrika betrachte, so kann ich sagen, dass die frohe Botschaft die Ganzheit des Menschen anspricht. Daher ist es so, dass die Kirche die Entwicklung des Menschen nur dann fördern kann, wenn sie sich ganz dem Evangelium hinwendet. Meiner Meinung nach bedeutet Evangelisierung die Entwicklung des ganzen Menschseins. Die Kirche lässt die Menschen sich entwickeln, damit diese sich ganz dem Evangelium hinwenden können.
Yeah.
Wir bleiben beim Thema Afrika. Während in Mali vor allem islamische Länder das westafrikanische Land ökonomisch und materiell unterstützen, bleibt die Frage offen, wie sich Afrika weiterentwickeln kann. Einer, der es versucht hat, ist der Franzose Michel Camdessus. Der praktizierende Katholik war von 1987 bis 2000 Direktor des Internationalen Währungsfonds. Doch schon vorher war Camdessus 6 Jahre lang Präsident des Pariser Clubs, ein internationales Gremium, das sich mit Fragen der Umschuldung und des Schuldenerlasses beschäftigt. Michel Camdessus war in den vergangenen Tagen in Rom zu Gast. Wir haben ihn gefragt, was wir in Europa für Afrika machen können.
Nun, ich denke, es gibt auch Unternehmer in Afrika und diese müssen ihre soziale Stabilität unter Beweis stellen. Damit sie aber diese Stabilität erreichen, müssen sie vorher eine Ausbildung genossen haben. Eine der großen Herausforderungen, über die bei uns wenig gesprochen wird, ist die ethische Bildung der künftigen politischen und wirtschaftlichen Führer in Afrika. Diese ethische Ausbildung erhalten sie bisher nirgends. Man beklagt sich dann über die Korruption, aber der Grund für die Korruption ist die Tatsache, dass die Unternehmer in diesen Ländern nie etwas über die ökonomische und politische Moral gehört haben. Darum denke ich, dass die Kirchen und die Christen im Allgemeinen diese Angelegenheit als wichtige Priorität in die Hand nehmen sollten. Das müssen sie mit den Führern und dem Volk machen, die das benötigen.
Camdessus stand oft in der Kritik. Gemäß Entwicklungsorganisationen verzögerte er mit seinem Dogmatismus immer wieder die Lösung wichtiger Probleme des internationalen Finanzsystems, so etwa der Verschuldungskrise, der einseitigen Strukturanpassungsprogramme oder der Asienkrise Ende der 90er Jahre. Zu dieser Kritik nimmt er Stellung.
Vous savez, ce que disait Jean-Paul II, n'est-ce pas, là?
Wissen Sie, was Johannes Paul II. Immer sagte? Die Globalisierung ist weder gut noch schlecht. Sie wird das sein, was wir daraus machen. Es ist darum unsere Arbeit, sowohl von Christen als auch von Nicht-Praktizierenden, um uns an der richtigen Richtung zu orientieren. Benedikt XVI. Hat in Brasilien beispielsweise wichtige Passagen aus der Enzyklika Centesimus Annus zitiert. Damit hat er gezeigt, die Welt ist zweigeteilt. Auf der einen Seite Marxismus, auf der anderen Seite Kapitalismus. Es liegt jetzt an uns, eine Wiederversöhnung zwischen Wirtschaft und Kultur zu erreichen.
Afrika liegt dem Franzosen besonders am Herzen. Dazu sagt Michel Camdessus:
Bien des choses que nous voyons ressemblent à des comportements néocoloniaux, évidemment.
Viele aktuelle Handlungen erscheinen uns wie neokoloniale Aktivitäten. Aber diese Formel würde ich der aktuellen Lage in Afrika nicht zuschreiben. Denn für die Afrikaner sowie auch für die Chinesen oder Brasilianer und so weiter, die in Afrika Geld investieren, handelt es sich um etwas Großartiges. Bisher war Afrika der vergessene Kontinent in den internationalen Finanztransaktionen. Und voilà, plötzlich ist dieser Kontinent das Herzstück wichtiger wirtschaftlicher Aktivitäten geworden.
D'opérations extrêmement importantes.
Weitere Nachrichten und Informationen aus der Weltkirche hören und lesen Sie auf unserer Homepage unter der Adresse www.radiovatikan.de. Mario Galgano verabschiedet sich von Ihnen. Hier ist Radio Vatikan, Laudetur Jesus Christus.